Grüezi miteinander zu einem schweizweit Spezial. Ich bin hier vor einem Wahrzeichen der Stadt Zürich, vor der Kirche St. Peter, an der das größte Zifferblatt Europas angebracht ist. Sein Durchmesser beträgt 8,64 Meter. Früher mussten sich alle Uhren der Stadt nach dieser Uhr hier richten. Die erste wurde bereits 1366 eingebaut und zeigte damals lediglich die vollen Stunden an. Im Turminnern ist das historische Uhrwerk heute noch zu sehen, es dient aber nur noch zu Ausstellungszwecken. Mittlerweile wird das Werk per Funk gesteuert und die Städter blicken wohl eher auf ihr Smartphone als Richtung St. Peter, wenn sie wissen wollen, wie spät es ist. Ja, vom größten Turmzifferblatt Europas blicken wir heute westwärts in die französische Schweiz. Dort im Valais de Choux wirkt ein Meister des Details. Und zwar ein bisschen so, als stamme er selber noch aus einer anderen Zeit. Philippe Dufour ist Uhrmacher der absoluten Spitzenklasse, sein Reich so winzig wie genial. Und eine seiner Uhren kostet gerne mal mehr als 700.000 Schweizer Franken. Einige seiner Kollegen finden das viel zu wenig.
Ich bin hier im Valais du Joux geboren vor langer Zeit. Ich bin hier zur Schule gegangen und ich war kein sehr guter Schüler. Als ich 15 war, haben meine Eltern gesagt, du darfst die Schule verlassen und dir einen Beruf aussuchen. Ich musste etwas hier im Valais du Joux suchen. Es gab allerdings kaum Möglichkeiten. Für Holzfäller war ich nicht kräftig genug. Die Landwirtschaft hätte mir gefallen, wir hatten aber keinen Hof. Ich hatte ein Motorrad, an dem ich oft rumgebastelt habe. Ich dachte, naja, Mechaniker könnte ich schon werden. Bei den Prüfungen sagten sie aber, ich wäre mit den Händen zwar begabt, aber zu schlecht in Mathematik. Und dann meinten sie noch, werd halt Uhrmacher. Sie sehen, es war eine Art Notlösung. Jeden Morgen freue ich mich aufs Neue, die Werkstatttür zu öffnen. Ich zünde mir eine Pfeife an, trinke einen Kaffee. Es gibt immer wieder etwas Neues zu tun. Ein Traum von mir wäre, ganz ohne Zwang zu leben. Einfach hier sein zu können, ohne Geld verdienen zu müssen. Mich einfach verwirklichen, wie man so sagt. Einfach sagen zu können, ich möchte diese Uhr bauen, auch wenn es ein Jahr Zeit braucht. Niemand braucht heute noch eine Uhr. Die Zeit kann man überall ablesen. Wer sich heute eine Uhr kauft, der will einen Mehrwert. Jede Uhr ist eine individuelle Kreation. Da steckt viel von einem drin. Die Technik ist das eine. Die individuelle Handschrift eines Uhrmachers ist aber ebenso wichtig, wie bei einem Kunstwerk, einem Gemälde. Im Moment arbeite ich an einer Uhr mit großem Schlagwerk. So wie bei der ersten Uhr, die ich hier gemacht habe, eine Taschenuhr. Sie war meine erste Herausforderung. Damals konnte ich noch nicht mehr als das. Das Uhrwerk ist gebaut, es funktioniert, aber es ist nicht verziert und hat kein Gehäuse. Es ist von einem Messingring umgeben und zwischen zwei Glasdeckel eingelassen. Ich konnte damals noch nicht in ein Gehäuse aus Gold investieren. Erst danach habe ich mich an Armbanduhren versucht. Ich wollte etwas kreieren, das noch nicht existierte. Das war damals 1992. In 20 Jahren habe ich 3 verschiedene Typen entworfen. Normalerweise habe ich keine Modelle auf Lager. Sie haben aber Glück. Denn diese Uhr hier ist in Revision. Sie hat den Großklingelton Nummer 3. Es ist die Nummer 3 in Roségold. Mit einem Scharnierdeckel, den man öffnen kann, um das Uhrwerk zu sehen. Durch Druck auf die Krone. Das hier ist das erste Modell. 1996 habe ich ein anderes Modell herausgebracht, von denen habe ich aber keines da. Ich sollte 25 davon machen, nach 9 war aber Schluss. Ich kann Ihnen die Fotos zeigen. Hier. Es ist eine Uhr mit doppeltem Regulator. Sie hat 2 Herzen, die beide gleichzeitig arbeiten und die sich ausgleichen. Es ist, wie wenn ein Mensch 2 Herzen hätte mit einer Waage in der Mitte, die alles reguliert. Damit könnte man schneller laufen und Dinge erledigen. Vielleicht sogar doppelt so viel lieben. Danach kam im Jahr 2000 das Modell Simplicity. Die Uhr heißt so, weil sie einfach ist. Man zieht sie jeden Tag auf, sie hat 3 Zeiger. Ursprünglich wollte ich 100 davon machen. Es kamen schon bald erste Bestellungen. Dann haben die Leute aber immer mehr davon bestellt. Also habe ich nochmal 100 gemacht. 200 also insgesamt. 120 davon für japanische Kunden. Ende letzten Jahres habe ich die 200. fertiggestellt. Ich habe also 12 Jahre für 200 Uhren gebraucht. Mein Atelier liegt in der ehemaligen Dorfschule. Das ist ein geschichtsträchtiger Ort. Meine 3 Töchter sind hier zur Schule gegangen. Vor meinem Fenster steht ein Baum, an dem ich die Jahreszeiten ablese. Wenn ich arbeite, sind meine Augen immer auf denselben Punkt konzentriert und manchmal tut es gut, den Kopf zu heben und etwas Schönes zu erblicken. Ein wirklich schöner Ort. Wenn Besucher kommen, sind sie zuerst überrascht. Wenn man heute an Uhrmacherei denkt, stellt man sich ein steriles Atelier vor. Hier ist alles anders. Es riecht nach Altöl, nach Pfeifenrauch. Ich habe viel gelernt durch das Restaurieren alter Uhren. Das war für mich der Auslöser. Ich dachte, unsere Ahnen haben mit ganz anderen Mitteln als heute gearbeitet, also habe ich beschlossen, es ihnen nachzumachen. Solche Maschinen werden nicht mehr gebaut. Sie kommen aus dem Nachlass von Fabriken, die heute nicht mehr existieren. Es gab für alle diese Maschinen keine Betriebsanleitung mehr. Die, die sie bedienen konnten, liegen unter der Erde. Ich musste also den Mechanismus jeder Maschine neu erfinden. Wenn du aber die Lösung gefunden hast, dann bist du glücklich. Man verfeinert das Werk auf allen Ebenen. Zuerst arbeitet man an der Maschine. Danach verfeinert man bei der Fertigstellung, beim Polieren, damit alles aus allen Blickwinkeln schön wird. Auch die untere Seite wird verziert. Man macht's für denjenigen, der die Uhr in einigen Jahren reparieren wird. Es gibt also keinen Endpunkt, keine Grenze, keine Kompromisse. Eine Bilanz meines beruflichen Lebens, kommerziell gesehen, fällt sie positiv aus. Ich lehne jede Woche Aufträge ab. Nicht so schön ist, dass ich es nicht geschafft habe, ein Team zu bilden. Ich wollte es, bin aber gescheitert. Wir waren hier schon mal 5 Leute in der Werkstatt. Jeder Werktisch war besetzt. Das liegt vielleicht an meinem Charakter, meinen Ansprüchen. Ich habe die Latte ziemlich hochgelegt. Das ist der Grund, warum meine Produkte so anerkannt sind. Man darf keine Kompromisse machen. Man darf nichts falsch machen. Die jungen Leute, die bei mir gearbeitet haben, waren schnell demotiviert. Sie haben sich nicht unter Kontrolle. Es ist enttäuschend.
Was Philippe Dufour für mich bedeutet, er ist immer geradlinig gewesen, sehr rigoros in seiner Arbeit, bei der Qualität seiner Produkte, jeden Tag. Für mich verkörpert er eine Art Schule der Leidenschaft. Er ist für mich eine außergewöhnliche Referenz.
Oui.
Geht's dir gut?
Und du?
Mir geht's gut. Hast du 2 Minuten? Ich zeige dir ein paar kleine Änderungen.
Kein Problem.
Es sind kleine Änderungen. Erinnerst du dich an diese Verzahnung an der Außenseite? Wir müssen sie härten. Ich traue mich nicht, sie in eine Fabrik zu geben. Sie könnte sich verformen. Ich würde es gerne auf deine Art versuchen und sehen, ob sie sich verformt. Danach kann ich sie weitergeben.
Ich habe noch nie Edelstahl gehärtet.
Wir können es versuchen. Du könntest schon mal die Temperatur erhöhen. Mit Philipp ist es nicht immer ganz einfach. Die Leute stellen sofort Vergleiche an. Sogar große Firmen nehmen ihn als Referenz für viele Produkte und Ideen. Es geht zuerst um Bescheidenheit. Es geht zuerst darum zu sagen, unser Ziel ist es, ähnliche Dinge wie Philipp zu vollbringen und dabei doch bescheiden zu bleiben. Die Uhrmacherei heißt für mich alles zu seiner Zeit. Den Adelstitel bekommt man nicht von heute auf morgen, sondern weil man etwas Außergewöhnliches geleistet hat.
Bei den ersten Uhren mit großem Schlagwerk hatte ich keinen Plan. Ich hatte nur ein paar Skizzen. Ich konnte mich im Bett mit geschlossenen Augen in der Mechanik zurechtfinden. Es gab verschiedene Ebenen und ich schaffte es, mir die richtige Ebene vorzustellen. Auf einer bestimmten Ebene wusste ich, dass über mir ein Rechen vorbeizog. Ich konnte mir den nötigen Zwischenraum ausmalen. Das kann man heute mit dem Computer machen. Ich mag es aber, die Dinge anzufassen. Wenn ich etwas in Mikrometern abmesse, komme ich jetzt vielleicht auf 2 Mikrometer und heute Nachmittag auf 3. Es hängt zum Beispiel von der Temperatur ab. Ich hatte eine Werkplatte mit 150 Löchern. Mit dem Computer habe ich einmal versucht, die Position jedes einzelnen Lochs auszurechnen. Er gab mir 8 Ziffern nach dem Komma. Mir reichten aber 3 Ziffern. Ich habe die Ergebnisse ausgedruckt. Am nächsten Tag gab er mir die gleichen Zahlen. Ich dachte mir, das ist unmöglich. Ich musste erst realisieren, dass ein Computer tatsächlich so genau arbeitet. Diese Plastikbüchse arbeitet sehr genau. Ich bin dabei, eine Brücke abzuschrägen. Meine Feile bleibt immer in der gleichen Achse. Und ich spiele mit der linken Hand, um das Teil zu bewegen, um die richtige Wölbung zu erreichen. Ich kenne eine große Uhrenfabrik, die bei bestimmten Produkten handgefertigte Winkel benutzen wollte. Von einigen 100 Angestellten war keiner mehr in der Lage, einen Winkel von Hand zu fertigen. Sie mussten einen Pensionär aus einer anderen Firma einstellen, damit der die Leute wieder ausbilden konnte. Meine Rolle ist es, zu versuchen, diese Entwicklung zu bremsen. Ich glaube zwar nicht, dass man sie stoppen kann, aber immerhin verlangsamen. Diese Oberfläche ist poliert und glänzt, aber es reicht noch nicht. Ich lege etwas Diamantin auf ein Stück Buchsbaum, um die Oberfläche zu glätten. Wenn es so quietscht, ist das ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass die Diamantine gut greift. Dann putze ich mit Holundermark. Und wenn man noch weiter polieren will, kann man am Schluss Enzianholz benutzen. Weil das Enzianholz ziemlich hart ist. Im Inneren des Enzianstängels befindet sich ein sehr weiches Mark, das als Festiger für die Diamantine dient. Damit erreicht man sehr schön polierte Oberflächen.
Die Surface de Pau est assez super.
Hier ist ein japanischer Comic, ein Manga. Der wurde für japanische Schüler gemacht und erklärt, wie Uhren und die Uhrmacherei funktionieren. Hier wird die traditionelle mechanische Uhr erklärt. Und hier ist die Beschreibung einer Quarzuhr. Am Ende des Bandes gibt es ein Kapitel über den Uhrmacher aus dem Tal. Hier ist es. Das soll ich sein. Mit geografischer Verortung, einer Karte der Schweiz und dem unvermeidlichen Fondue. Hier ist eine Skizze meiner Uhr Simplicity. Da steht Basel World. Hier ist also eine ganze Geschichte um mich. Ich muss sie mal übersetzen lassen. Es hat fast 20 Jahre gedauert, bis die Leute verstanden haben, was ich hier mache. Meine Kunden teilen meine Philosophie. Sie sind bereit, 5 oder 6 Jahre zu warten, um eine Uhr zu bekommen, weil sie genau so eine wollen und nirgendwo das Gleiche finden. Die meisten meiner Uhren verkaufe ich nach Japan. Und für den japanischen Kunden ist es wichtig, sogar sehr wichtig, den Uhrmacher gesehen, ihn angefasst zu haben, sich mit ihm fotografieren zu lassen. Sie sagen, dieser Typ da in der fernen Schweiz, in 2 Jahren wird der meine Uhr bauen. Das ist großartig. Weil die Japaner fürchten, in der Masse unterzugehen, aber durch eine individuelle Uhr existieren sie.
Ich wohne in Chartres. Ich bin Lehrer an der Pariser Uhrmacherschule. Habe mich aber für 3 Jahre beurlauben lassen, um an dem Projekt Entstehung einer Uhr teilnehmen zu können. Das Projekt wurde unter anderem von Philippe Dufour ins Leben gerufen, nachdem man festgestellt hatte, dass die alten Techniken langsam verloren gingen. Damit die Technik wiederkommt, muss man eine Uhr komplett von A bis Z bauen. Damit die Person, die im Besitz der Bauanleitung ist, sagen kann, wenn ich verfahre wie aufgeschrieben, kann ich genau dieses Objekt nachbauen. Wir sind ein Team, zum Glück. Sonst wäre es nicht machbar. Jeder bringt seine Kenntnisse ein und ich versuche, alle Informationen zu sammeln, zu verstehen und beim Bau dieser Uhr anzuwenden. Philippe Dufour ist ein Uhrmacher, der sein Wissen weitergeben will. Er behält nichts für sich, er hat keine Geheimnisse. Das ist sehr wichtig.
Früher herrschte viel Geheimniskrämerei. Die Leute sind in Pension gegangen und haben ihr Wissen mitgenommen. Manchmal ins Grab. Ich denke anders. Ich will so viel wie möglich weitergeben, solange ich kann. Ich sage mir immer, dass man nicht zufällig auf dieser Welt ist. Ich denke, dass ich eine moralische Pflicht habe, gegenüber meinen Lehrern mein Wissen weiterzugeben. Das finde ich ganz normal.
tu vois.
Ah oui.
Wenn ich manchmal bei der Arbeit Stress habe, wenn etwas kaputt gegangen ist und ich alles hinschmeißen möchte, dann gehe ich in den Wald. Dort tanke ich neue Energie, das gibt mir Ruhe und dann geht's weiter. Die Leute aus dem Valle du Joux sind sehr heimatverbunden. Man sagt, jeder hier trägt eine kleine Tanne im Herzen. Die Zeit vergeht so schnell. Ich werde keine Zeit haben, um all die Dinge zu machen, die ich im Kopf habe. Ich möchte noch so viel tun. Vielleicht im nächsten Leben. Ich sage immer, ich habe 7 Leben wie die Katzen. Ich hoffe nur, dass dieses das erste ist, weil es noch so viel Schönes zu tun gibt. Vielleicht finde ich eine Möglichkeit, alles, was ich geschaffen habe, vererben zu können, damit es weitergeht. Ich habe keine Lust, eines Tages das Atelier für immer abschließen zu müssen. Das wäre schade. Es ist nicht leicht, aber ich muss dafür sorgen, dass mein Werk weiterlebt.
Ja, die Komplikationen der Zeit. Mehr zu dieser Sendung, auch Podcast und Stream, finden Sie wie gewohnt bei uns im Netz www.dreisat.de/schweizweit. Und nächsten Samstag, Punkt 4:15, sind wir zurück. Sie hoffentlich auch. Bis dann.